SWR 2 Tandem.
Die Autorin Eva Schindle beschäftigt sich seit Jahren mit Geburtshilfe. Im folgenden Feature berichtet sie über einen Prozess gegen eine Ärztin und Hausgeburtshebamme, der Tod eines Neugeborenen zur Last gelegt wird. Das Urteil sorgte für bundesweites Aufsehen. Chronik eines Absturzes. Eine Geburtshelferin vor Gericht von Eva Schindle.
Erster September 2014. Vor dem großen Schwurgerichtssaal des Dortmunder Landgerichts, Mütter und einige Väter, die ihre Babys in Tragetüchern vor den Bauch gebunden haben, Hebammen, Freunde und Freundinnen der angeklagten Geburtshelferin, Presseleute. Etwas abseits steht eine Gruppe meist älterer Männer in Anzügen, gynäkologische Chefärzte und ein Patientenrechteanwalt. Alle sind gekommen, um den Urteilsspruch gegen die praktische Ärztin und Hebamme Anna R. zu verfolgen. Ihr wird vorgeworfen, den Tod eines Neugeborenen bei einer außerklinischen Geburt verschuldet zu haben. Die Staatsanwältin hat mehr als 8 Jahre Gefängnis wegen Totschlags gefordert. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch.
Ich erwarte eine Verurteilung. Ja, das hat sich die ganze Zeit angezeigt. Ich meine, es fängt schon so an, wenn man einen Prozess annimmt unter dem Label Totschlag. Das führt dann offensichtlich dazu, dass die Kammer sich in der Weise bewegt, dass sie diesen Totschlag dann auch begründen kann. Ja. Und alle Versuche unserer Seite, da was anderes anzuzeigen, sind im Grunde gescheitert.
So die 61-jährige Geburtshelferin, eine schlanke, großgewachsene Frau, die grauen Haare im Nacken zusammengebunden, dunkler Hosenanzug und Perlenkette. Sie scheut nicht die Mikrofone, die ihr entgegengestreckt werden.
Es ist lebensbedrohlich. Ich meine, es fängt mit der Todesstrafe an, im Grunde genommen, indem sie dir die Approbation entziehen und du deine Existenz verlierst. Dann geht es mit Rufmord weiter. Es fühlt sich schon sehr bedrohlich an.
Auch an diesem 56. Verhandlungstag werden die 3 Berufsrichter, 2 Männer und eine Frau und die beiden Schöffen nicht ihr Urteil sprechen. Die Verteidiger haben neue Beweisanträge gestellt, die das Gericht erst prüfen muss. Seit 2 Jahren läuft nun schon der Prozess gegen die Geburtshelferin.
Die Anklage lautet auf Totschlag und Totschlag ist die Tötung eines Menschen und das ist das, was hier der Angeklagten, wie ich meine, zu Recht vorgeworfen wird.
Rechtsanwalt Alexander Kurz, der die Eltern des verstorbenen Kindes vertritt.
Das liegt daran, dass sie im Grunde alles falsch gemacht hat, was man falsch machen konnte. Auf der einen Seite, während sie auf der anderen Seite durchaus über eine erhebliche fachliche Kompetenz verfügt. Und das reicht aus für Vorsatz.
Seit 38 Jahren ist Anna R. in der Geburtshilfe tätig. Rund 2000 Geburten hat sie außerklinisch betreut. Auch solche, die als riskant gelten, wie Beckenendlagen und Zwillingsgeburten oder die Betreuung von Schwangeren, die in ihrer Vorgeschichte schon einen Kaiserschnitt hatten. Davor arbeitete sie in der Klinik als Hebamme.
Das war die Zeit der programmierten Geburt. Ja. Die Frauen kriegten ihre Rasur, die kriegten ihren Einlauf. Es gab so ein ganzes Standardprozedere und dann kamen sie in den Kreißsaal. Es war klar, sie kommen aufs Bett. Und dann kam auf diese Seite des CTG, was es auch damals schon gab. Dann kam auf die andere Seite der Ständer für den Tropf, Venenmittel da rein. Also es war schon eine Aktion mit diesem CTG, was ja weiterschreiben sollte, sich zum Beispiel vom Rücken auf die Seite zu drehen. Man konnte immer den Eindruck kriegen, dass die Geräte was aufschreiben, ist letztlich wichtiger als das, was die Frau erlebt. Meine Sehnsucht war einfach eine Geburt ohne diese künstlichen Sachen, die da meines Erachtens gar nicht hingehörten.
1980 beginnt sie ein Medizinstudium. Sie finanziert es durch Wochenenddienste auf einer geburtshilflichen Station. Es ist die Zeit, in der Frauen lautstark eine frauen- und familienfreundlichere Geburtshilfe fordern. Anna R., die in diesen Jahren selbst 3 Kinder auf die Welt bringt, lernt von erfahrenen Hebammen und ärztlichen Geburtshelfern, wie man den natürlichen Geburtsverlauf unterstützt und nur im Notfall eingreift. Sie fängt an, Hausgeburten zu betreuen, veröffentlicht wissenschaftliche Fachartikel, gibt im gesamten deutschsprachigen Raum Fortbildungen in Hebammenkunst und beteiligt sich an einer WHO-Arbeitsgruppe für natürliche Geburt. Ich besuche Anna R. in ihrem Haus am Rande des Ruhrgebiets. Vor fast 20 Jahren war ich schon einmal hier, um sie über außerklinische Geburtshilfe zu befragen. Damals tobten noch Kinder durchs Haus. Der mittlere Sohn war leicht behindert. Der 26-Jährige lebt heute in einer Wohngruppe und ist nur am Wochenende zu Hause. Jetzt wirkt das Haus wie ausgestorben. Die kleine Privatpraxis für Familienmedizin musste sie 2012 schließen, als der Prozess gegen sie eröffnet wurde. Das Gebärzimmer, ein wohnlich eingerichteter großer Raum im Untergeschoss. Petsiball, Gebärhocker, einem Seil, das von der Decke baumelt und Gebärenden bei Wehen unterstützen soll, ist seit Jahren unbenutzt.
Seit diesem Ereignis habe ich immer weniger gemacht. Und 2012 habe ich die letzte Geburt noch begleitet. Ich habe die Haltung nicht mehr dazu. Du darfst keine Angst haben, wenn du zu Geburten gehst. Und ich habe eigentlich nicht so die Angst, dass ein Kind sterben könnte, obwohl das passiert. Aber ich habe mittlerweile Angst um mich selber. Ne? Und das ist eine völlig bescheuerte Sache. Denn ich war für viele Frauen die letzte Instanz. Ne? Ich bin nicht besonders mutig, muss ich sagen. Ich bin nur einfach sehr gut ausgebildet.
Andere Hebammen forderten ihre ärztliche Unterstützung an, wenn bei einer Hausgeburt Komplikationen auftraten. So war das auch in den beiden Fällen, auf die das Gericht durch die Beschlagnahmung ihrer Patientendatei und der Auswertung ihres Diensthandys gestoßen ist. In einem Fall kam das Kind tot auf die Welt, beim anderen ist es schwer behindert. Bei beiden Geburten hatte Anna R. die Verlegung ins Krankenhaus veranlasst. Trotzdem bewertet das Gericht die beiden Geburten als Beleg für ihre zu hohe Risikobereitschaft. Zusätzlich wird ihr noch eine Totgeburt angelastet. In dem Fall hatte sie eine Schwangere betreut, die nach einem Kaiserschnitt eine normale Geburt erleben wollte. Auf Anna R.'s großen Wohnzimmertisch stapeln sich Akten, Fachaufsätze, Presseartikel. Alles Mögliche, was mit dem Prozess zu tun hat.
Eigentlich war es nicht geplant, dass ich 2 Jahre zu jedem Verhandlungstag kommen würde. Ich habe aber am ersten Tag gemerkt, dass es da so hoch hergeht und das so emotional so stark aufgeladen ist, gleichzeitig die fachlichen Dinge so komplex und kompliziert sind, dass ich jedes Mal hingefahren bin, mein ganzes Leben dem untergeordnet habe.
Katja Baumgarten, Dokumentarfilmerin und Redakteurin, hat das Verfahren von Anfang an beobachtet und minutiös in der Deutschen Hebammenzeitschrift dokumentiert. Sie ist in ihrem ersten Beruf Hebamme.
Ich hatte das Gefühl, dass die Lebensanschauung der einzelnen Menschen sehr stark da reingespielt haben und die rein fachlichen Dinge, woran das Kindchen möglicherweise gestorben ist, die eigentlich dem untergeordnet waren.
Die Umstände dieser Geburt hören sich erst einmal bizarr an. Denn das kleine Mädchen kam in einem Hotelzimmer leblos zur Welt. Es lag mit dem Po nach unten und nicht wie normalerweise mit dem Kopf voran. Eine solche Beckenendlage kommt in etwa 5% der Schwangerschaften vor. Seit Mitte der 90er Jahre wird in solchen Fällen in Deutschland meist zum Kaiserschnitt geraten. Der Grund: Nach der Geburt der Beine und des Pos kann die Nabelschnur zwischen dem Köpfchen und dem Beckenknochen eingeklemmt werden, sodass das Kind zu wenig Sauerstoff bekommt. Die meisten Geburtshelfer und Helferinnen beherrschen heutzutage gar nicht mehr die Handgriffe, um ein Kind in dieser Lage auf natürlichem Wege zu entbinden oder, wie es im Fachjargon heißt, zu entwickeln. Dies wollten aber die werdenden Eltern und suchten nach Möglichkeiten.
Hochgebildete Deutsche, die in Riga leben, sie Journalistin, hat Ethnologie studiert. Er ist in der Finanzwelt in Lettland wohl ein recht angesehener Mensch. Erfahren in der circa 38. Schwangerschaftswoche, dass sich das Kind von der Schädellage in eine Beckenendlage gedreht hat. Die setzen sich also erstmal ins Internet und suchen sich da etwa 20 Untersuchungen zum Thema Beckenendlagengeburten, Kaiserschnitt oder vaginal und sind danach der Überzeugung, dass sie das wirklich gerne vaginal machen will.
Ich hätte gerne mit dem Paar, das immer noch in Lettland lebt, über ihre Geschichte gesprochen, aber sie wollen keinen Kontakt mit den Medien. Sie treten in dem Prozess als Nebenkläger auf. In der ersten Zeit kamen sie aus Riga angereist, um als Zeugen zu schildern, wie sie die Geburt erlebt haben.
Ich fand die Eltern sehr sympathisch und das, was sie erzählt haben, hat mir sehr das Herz gerührt. Also wie traurig das für sie ausgegangen ist, die Geburt.
Meine Mandanten sind aus Riga angereist und hatten hier in Deutschland zunächst einen Termin in der Uniklinik in Frankfurt, wo ihnen mitgeteilt worden ist, dass man auf natürlichem Wege da entbinden kann. Haben da Untersuchungen gemacht und wollten dann ganz gerne auch mal mit Professor Luven sprechen.
Frank Luven ist Chefarzt der Frankfurter Universitätsfrauenklinik und Spezialist für Beckenendlagengeburten.
Der hatte dafür keine Zeit, sondern es wurde von ihnen verlangt, dass erstmal sämtliche Untersuchungen durchgeführt werden mussten. Und das hat meine Mandanten, ich sag mal, etwas irritiert. Dann stand das MRT bevor und damit fühlte meine Mandantin sich nicht so richtig wohl. Und daraufhin wurde dann Kontakt zu der Angeklagten aufgenommen, die ihnen vorher schon empfohlen worden war als Alternative.
Und dann haben die sich bei mir gemeldet und Kind lag optimal für eine Beckenendlage mit den Beinen gestreckt nach oben. Und ich habe denen meine Arbeitsweise erklärt, dass ich keine Medikamente gebe, dass die Geburt nach Möglichkeit von alleine anfangen sollte, dass ich so wenig wie möglich eingreifen werde, aber dass es zu einer Situation kommen kann, wenn der Steiß also halb geboren ist, dass sie dann unter Umständen, wenn ich ihr das sage, weiter arbeiten muss, obwohl sie vielleicht keine Wehe mehr hat.
Das Paar mietet sich in ein nahes Hotel ein. Nadja C. kommt jeden zweiten Tag zur Vorsorge. Die Geburt sollte in der Praxis der Geburtshelferin stattfinden. Als errechneter möglicher Geburtstermin stand im lettischen Mutterpass die Zeitspanne vom 18. bis 22. Juni 2008. Am Morgen des 30. Juni ruft Nadja die Geburtshelferin an, weil Flüssigkeit abgegangen sei.
Um 5 Uhr morgens habe ich ihr noch gesagt, naja, Geburt kann lange dauern, ruh dich erst noch mal eine Weile aus. Und wenn du richtige Wehen hast, dann kommst du rüber, so wie wir das auch besprochen hatten. Die sollten also bei Geburtsbeginn mit ihrem Koffer, der notfalls für die Klinik auch gepackt war, dann hier eintreffen. Um die Mittagszeit habe ich noch gedacht, die melden sich gar nicht. Naja, vielleicht sind die Wehen noch mal zurückgegangen. Ne? Gewundert habe ich mich schon, dass sie dann überhaupt nicht kamen. Und dann gab es noch mal einen Anruf, so gegen 3:15 oder so. Und dann habe ich das deutlich gemacht. Ich setze die Leute dann nicht unter Druck und sage dann, jetzt kommt er mal langsam, sondern ich habe dann gesagt, also ich lasse jetzt mal Badewasser ein, damit sie merkten, also wir sollen jetzt wirklich mal kommen. Ne? Und dann kam eben um 16 Uhr ungefähr dieser Anruf. Er sehr ruhig, der einfach fragte, ob ich kommen könnte. Und sie im Hintergrund, wo ich sofort dachte, ich muss da sofort hin, die schiebt das Kind gerade raus. Aber als ich kam, lag sie ganz ruhig im Bett und hatte auch gerade keine Wehe. Und als dann nach ein paar Minuten eine Wehe kam, habe ich sie untersucht und Herztöne gehört. Und für mich war alles in Ordnung. Muttermund war schon ein ganzes Stück weit auf. Und ich dachte, prima, dann kann das Kind ja in der nächsten Zeit kommen.
Aber das Kind kommt und kommt nicht. Die Gebärende ist schlapp und schafft es kaum, sich zu bewegen. Spätestens jetzt, meint der gynäkologische Gutachter, hätte Anna R. die Frau verlegen müssen. Dann wäre das Kind wahrscheinlich noch gerettet worden. Doch die Geburtshelferin sieht keinen Grund, in die Klinik zu fahren. Die Herztöne des Kindes sind gut. Und auch den Abgang von kindlichem Stuhl, dem sogenannten Kindspech, hält sie für normal. Ein zentraler Streitpunkt vor Gericht, da ein Gutachter dies als ein unbedingtes Alarmzeichen des Kindes wertet.
Für mich ist es immer schwierig, ohne eine bestimmte Not Leute zu irgendetwas zu zwingen. Ich wollte eher, dass der Impuls von der Frau kommt. Und deshalb hatte ich ihr gesagt, entweder du hilfst mit, dass die Geburt jetzt beendet werden kann, weil es ist so weit auf, da muss nur noch ein kleiner Rest weg und das Kind kann rausrutschen. Aber dazu musst du auf die Füße kommen und du musst dich ein bisschen bewegen und du kannst einen Espresso kriegen, damit du dich vielleicht besser fühlst vom Kreislauf. Oder wir gehen in den Kreißsaal, dann kannst du eine PDA kriegen, dann kannst du einen Wehentropf kriegen, das geht auch. Ich habe es denen nochmal vorgeschlagen in der Situation, einfach weil ich mich da besser gefühlt habe, wenn ich der Frau eine Alternative biete.
Den Geburtsverlauf haben die Eltern ähnlich geschildert. Doch daran, dass Anna R. ihnen die Klinik als Option angeboten hat, können sie sich vor Gericht nicht erinnern. Die Nichtverlegung ins Krankenhaus ist ein entscheidender Punkt der Anklage.
Es war von Anfang an besprochen, dass die Geburt durch die Angeklagte sicher ist. Denn beim ersten Anzeichen von Problemen wird ins Krankenhaus verlegt. Und genau, dass sie das nicht getan hat, ist der Vorwurf gegen die Angeklagte.
Die letzten 20 Minuten musste ich mit dem Hörrohr hören, weil mein Gerät den Geist aufgegeben hatte. Und habe um ca. 22.02 Uhr noch eine Herzfrequenz von 100 ausgemacht. Da war der Steiß schon ein Stück zu sehen. Und um 22.08 Uhr habe ich eine Herzfrequenz um 80 ausgemacht. Und dann habe ich entschieden, ich hole das jetzt raus. Es hat 6 Minuten gedauert. Dann war das Kind absolut unverletzt geboren. Ich habe mich auch sofort auf die Reanimation eingestellt. Und da war nichts. Gar nichts. Keine Nabelschnurpulsation, kein Herzschlag. Ich habe es beatmet. Ich konnte die Lunge nicht richtig erreichen. Da war irgendetwas mit der Lunge fürchterlich verklebt. Aber das Kind war auch überhaupt nicht da. Wenn es nur die Lunge gewesen wäre, dann hätte das Kind die Augen aufgerissen und Not gehabt. Aber das Kind war wie abgeschaltet.
Die Geburtshelferin ruft den Babynotarzt. Doch als erstes trifft ein Anästhesist aus dem nahen Krankenhaus ein, der kaum Erfahrung mit der Beatmung von Neugeborenen hat. Später wird er aussagen, dass er von der Situation einer Geburt im Hotel geschockt war. Auch er schafft es nicht, das Kind zu beatmen.
Man muss sich auch mal vorstellen, keiner hatte damit gerechnet. Das Kind kam leblos zur Welt und konnte auch nicht wiederbelebt werden. Dann hat der Notarzt dann gleich die Polizei gerufen. Die Eltern konnten gar nicht richtig Abschied nehmen von ihrem Kind. Die hatten das vielleicht eine Viertelstunde im Arm. Die Geburtshelferin, obwohl die Polizei es schon mitnehmen wollte, hat sie den Eltern das dann einfach in den Arm gelegt. Und dann musste es aber dann sehr schnell weg und das ist ein Riesenschock, sowas.
Die Mutter weint, der Vater ist fassungslos. Anstatt nach all den Anstrengungen der Geburt das ersehnte Kind, das sie später Greta nennen werden, begrüßen und in den Armen halten zu können, wird der tote Babykörper von der Polizei zur Obduktion weggebracht und die Eltern und die Geburtshelferin werden verhört. Der Tod ihres Kindes lässt die verwaisten Eltern auch in ihrem Leben in Riga nicht mehr los. Beide nehmen therapeutische Hilfe in Anspruch. Vor Gericht sagen sie, dass sie im Nachhinein bereuen, sich nicht für einen Kaiserschnitt entschieden zu haben.
Der Vater hat ausgesagt, dass er einen Vertragsbruch sieht, dass sich die Geburtshelferin nicht so verhalten hat, wie sie es erwartet haben.
Der Gerichtsmediziner, der das Totgeborene obduziert hat, findet keine Blessuren wie blaue Flecken, Quetschungen oder einen ausgerenkten Halswirbel, die auf Verletzungen beim Geburtsvorgang hindeuten. Auch bemerkt er keine Anzeichen einer Übertragung, also dass die Schwangerschaft zu lange gedauert hat. Woran ist das Kind dann gestorben? Hätte das kleine Mädchen im Krankenhaus seine Geburt gesund überstanden? Ein Kaiserschnitt sein Leben gerettet? Ja, sagt der Hauptgutachter, der emeritierte Gynäkologieprofessor Axel Feige aus Nürnberg in seinem Gutachten, das letztendlich zur Anklage führte. Das Kind sei eindeutig an Sauerstoffmangel einer sogenannten Asphyxie gestorben, so der Experte für Beckenendlagengeburten. Außerdem sei die Schwangerschaft 13 Tage übertragen gewesen und die Geburt dauerte mit 17 Stunden viel zu lang. Überhaupt hätte die Geburtshelferin eine Beckenendlage nicht außerklinisch entbinden dürfen. Er schließt sein Gutachten mit der Bemerkung:
Über die Umstände, unter denen das Kind zu Tode kam, kann der Fachmann nur fassungslos den Kopf schütteln.
Der ehemalige Chefarzt vertritt die Ansicht, dass jede Geburt in einem technisch gut ausgerüsteten Perinatalzentrum stattfinden sollte. Hausgeburten sieht er generell sehr kritisch. Gutachter müssen aber vor Gericht neutral sein. Der Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen den Gynäkologen Axel Feige wird vom Gericht trotzdem abgelehnt. Seine Einschätzungen spielen im Prozess sogar eine gewichtige Rolle. Aber sie sind fachlich umstritten. Zum Beispiel definieren die ärztlichen Leitlinien den Geburtsbeginn mit regelmäßiger Wehentätigkeit. Die fing aber erst mittags an. Außerdem wird der Abgang kindlichen Stuhls unterschiedlich bewertet. Der zweite gynäkologische Sachverständige, Gerd Eldering, 25 Jahre lang Chefarzt der Geburtsklinik in Bensberg bei Köln, widerspricht der These des Hauptgutachters.
Jeder Abgang von Meconium, das ist dieses Kindspech, würde eine Azidose beinhalten, also dass das Kind geschädigt ist durch einen Sauerstoffmangel, wenn es dieses Kindspech absetzt. Und das ist einfach falsch.
Es werden im Laufe des Verfahrens viele Sachverständige gehört. Kinderpathologen, Kardiologen, Neurologen und Rechtsmediziner. Es zeigt sich, dass wichtige Untersuchungen wie der pH-Wert des kindlichen Blutes, eine Genanalyse oder eine Röntgenaufnahme des Totgeborenen nicht gemacht worden sind. Fast alle Experten sagen, dass ein Sauerstoffmangel unter der Geburt wahrscheinlich ist. Aber sicher, dass dies die Ursache für den Tod des kleinen Mädchens ist, sind sie sich nicht.
Zwei Pathologen haben gesagt, dass man nicht genau sagen kann, ob die Zeichen von einem Sauerstoffmangel, ob das die Ursache ist für den Tod oder ob das die Wirkung des Sterbeprozesses ist. Eine Kinderpathologin hat gesagt, dass der Sterbeprozess an sich immer auch Zeichen von Sauerstoffmangel hinterlässt, wenn man dann hinterher das Kind obduziert. Deshalb weiß man hier nicht, was ist Ursache, was ist Wirkung.
Der erfahrene Geburtshelfer Gerd Eldering hält es zwar für zu riskant, Beckenendlagengeburten außerklinisch durchzuführen. Schließlich brauche man bei Komplikationen eben manchmal 4 oder 5 Hände. Doch das Kind sei sicherlich nicht an einer fehlerhaften Geburtsbetreuung gestorben.
Fakt ist, das Kind ist durch die Beckenendlage nicht zu Schaden gekommen. Nämlich die Entwicklung des Kindes aus Beckenendlage ist problemlos verlaufen. Da muss mit Sicherheit etwas anderes noch vorgelegen haben, sei es eine nicht ausreichende Entwicklung der Lunge oder was auch immer, ich weiß es nicht.
Ich bitte den gynäkologischen Hauptgutachter Axel Feige um eine Stellungnahme und bekomme per Mail diese Antwort.
Aufgrund des schwebenden Verfahrens, Urteil wegen Revision beim Bundesgerichtshof noch nicht rechtskräftig, möchte ich mich zum Prozess nicht äußern.
Ich habe den Eindruck gehabt, dass ausschließlich gegen die Hebamme recherchiert worden ist.
Gynäkologe Gerd Eldering.
In der Klinik passieren genauso Todesfälle, da wird aber nicht so ermittelt, wie das da ermittelt wurde, weil es eben eine außerklinische Geburtshilfe gewesen ist. Ich denke, man geht davon aus, dass grundsätzlich Klinikgeburtshilfe etwas ist, wo immer alles richtig läuft. Und wenn mal was nicht richtig läuft, mag es schicksalhaft sein. Und wenn dieser Fall in der Klinik, das ist meine Bewertung, passiert wäre, wäre das nicht so ausgegangen.
1. Oktober 2014. Alle Plätze im Dortmunder Schwurgerichtssaal sind besetzt. 3 Wachtmeister haben Platz genommen. Die Stimmung ist angespannt. Anna R. sitzt bleich und starr zwischen ihren Verteidigern.
Ich bin schon ganz schön bestraft. Ich bin durch 6 Jahre hier Strafverfolgung im Grunde gegangen. Ich bin existenziell vernichtet. Warum muss man mich noch einsperren? Ich gehe doch nicht durch die Gegend und erschlag Leute. Ich habe jetzt nur die Angst und deshalb sitzen da die Polizisten schon im Sitzungssaal, dass ich gleich in die Haftanstalt muss. Und ich habe noch so viel zu erledigen und meine Angehörigen, die auf mich angewiesen sind, die muss ich alleine lassen und die werden am meisten bestraft.
Ihre Tochter fängt an zu schluchzen, als der vorsitzende Richter sein Urteil spricht.
Die Kammer hat hier heute die Angeklagte wegen Totschlags durch Unterlassen zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Außerdem hat die Kammer ein lebenslanges Berufsverbot verhängt, sowie die Angeklagte verpflichtet, an die Eltern des Kindes Schadensersatz zu leisten.
In das Strafmaß sei mit eingegangen, dass die Geburtshelferin weder Reue zeigte noch einsah, dass sie einen Fehler gemacht habe. Sie habe nicht in die Klinik verlegt, um ihr Renommee als außerklinische Geburtshelferin nicht zu gefährden, so der Pressesprecher des Gerichts.
Die Kammer ist in diesem Fall davon überzeugt, dass die Angeklagte aufgrund der Komplikationen während des Geburtsverlaufs es für möglich gehalten hat, dass es zu einem Tod des Kindes kommt und dies letztlich aufgrund ihres Konzepts von der Geburt billigend in Kauf genommen hat.
Dieses Urteil ist in der bundesdeutschen Rechtsprechung bisher einmalig. Noch nie ist ein Geburtshelfer oder eine Geburtshelferin wegen Totschlags verurteilt worden und ins Gefängnis gegangen. Noch nie wurde ein Berufsverbot ausgesprochen, allenfalls Bewährungs- oder Geldstrafen. Selbst die beiden Gynäkologen, bei denen Frauen nach einem Kaiserschnitt verblutet waren, mussten kürzlich nur eine Geldstrafe bezahlen und durften hinterher weiterarbeiten. Nachtrag: Die Verteidigung hat inzwischen Revision beim Bundesgerichtshof eingereicht. Seine Entscheidung wird frühestens im Sommer dieses Jahres erwartet. Solange bleibt Anna R. auf freiem Fuß.
Chronik eines Absturzes. Eine Geburtshelferin vor Gericht von Eva Schindele.